Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, grüß auch die, die online verbunden sind. Wir wollen heute unsere Betrachtung der Offenbarung fortsetzen. Wir haben eine ziemlich lange Pause gehabt. Und heute wollen wir dieses Buch weiter betrachten. Wir sind im Kapitel 8 angelangt. Kapitel 8. Und wir wollen heute die Kapitel 8 und 9 überfliegen. Ich sage überfliegen, man könnte sehr viel Zeit nehmen, um diese Stellen zu betrachten. Aber es geht heute um Gerichte und ja, auch wenn Gerichte wichtig sind und wir sollen sie ernst nehmen, mit einem heiligen Gott zu tun. Ja, ich denke, es ist ausreichend, dass wir diese beiden Kapitel zusammen betrachten. Es geht um die sieben Posaunen, Gerichte der sieben Posaunen. Letzten Mal haben wir, erinnert euch, die sieben Siegel des Buches des Lammes auch studiert und gesehen, dass es eine Pause zwischen dem sechsten und dem siebten Siegel gibt. Wie wir gesehen haben, das in Kapitel 7, erinnert ihr euch, damit die Diener Gottes, die Knechte Gottes, die Gläubigen, mit einem Siegel auf der Stirn gekennzeichnet werden können. Das heißt, dass wenn die Gläubigen im Laufe der Geschichte auch nicht von Anfechtungen verschont bleiben, und das sehen wir immer wieder, ganz besonders heute, wie sehr die Gemeinde Jesu auch verfolgt wird, so werden sie doch wenigstens von den schrecklichen Gerichten bewahrt, die Gott am Ende der Zeiten für die Gottlosen bereithält. Mit Kapitel 8 beginnt eine neue Reihe von Gerichten. Wie gesagt, man nennt sie die Gerichte der sieben Posaunen, in denen wir eine Verschärfung, eine Verstärkung der Strafen erleben, die über die sündige Menschheit verhängt werden. Ich lese zunächst die ersten sechs Verse. Wir werden diese Kapitel auch, diesen Abschnitt lesen, aber nach und nach, und wir werden dann die Abschnitte auch einzeln betrachten. Ich lese dann ab Kapitel 8, Vers 1, die ersten sechs Verse zunächst. Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Zu Beginn des Kapitel 8 wird das siebte Siegel geöffnet. Doch dies führt nicht zu einem Gericht, sondern zu einer halbstündigen Stille. Das bedeutet, dass der unaufhörliche Lobpreis Gottes im Himmel unterbrochen wird. Wenn wir die Bibel lesen, lesen wir, dass dieser Lobpreis nie aufhört. Da hört er auf für eine halbe Stunde. Daher ist nicht klar, ob die Öffnung dieses Siegels etwas Ständiges darstellt oder nur die nächsten Urteile ankündigt oder vorbereitet. Grundsätzlich ist Stille etwas, was Gottes Gericht ankündigt. Wie wir es im Alten Testament sehen. Wir lesen zum Beispiel im Buch des Propheten Sephania, Kapitel 1, Vers 7, seid still vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, denn nah ist der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist ein Tag des Gerichts und die Erde wird aufgefordert, still zu sein vor dem Herrn. Die Betrachtung der Verse 2 bis 7 hier in diesem Kapitel 8 gibt uns etwas mehr Aufschluss über die Bedeutung dieser Stille im Himmel. Zwischen dem Moment, in dem die Engel die sieben Posaunen erhalten, wir lesen hier, diese Engel bekommen diese sieben Posaunen in die Hand, und dem Moment, in dem sie sich anschicken, in die Posaunen zu blasen, da lesen wir, dass ein anderer Engel Räucherwerk bringt, um ihn auf dem goldenen Altar zu verbrennen. Der goldene Altar ist nicht der goldene Altar im Tempel auf der Erde, sondern müssen uns vorstellen, das ist auch im Himmel, so wie ein Tempel auch, ein wahrer Tempel eigentlich, weil das, was auf der Erde war, war nur eine blasse Darstellung von diesem Tempel im Himmel. Und diese Räucheraltar, dieser goldene Altar oder auch Altar der Parfüme, der steht vor Gott. Und es wird uns gesagt, dass dieses Räucherwerk mit den Gebeten der Heiligen zu tun hat. Wahrscheinlich ist damit gemeint, dass nicht einfach so ein Duft, also ein Räucherwerk, wie wir es verstehen, dort dargestellt wird, sondern dass es ein Bild für die Gebete der Heiligen, für die Anbetung des Volkes Gottes, das auch Tag und Nacht vor Gott gebracht wird. Aber welche Gebete sind das? Sind das Klagen? Ist es eine Anbetung? Ja, es sind wohl die Gebete und das Flehen des leidenden Gottesvolkes, die für Gott ein angenehmer Geruch sind. Für uns, die in einer Welt leben, die eine freie Welt, wo die Anbetung Gottes uns nicht sehr viel kostet, sind die Gebete, auch wenn sie wichtig sind, nicht so kostbar als die Gebete der leidenden Christen, die trotz ihrer Anfechtung, trotz der schlimmen Verfolgung, sich entschlossen haben, Gott anzubeten. Und diese Gebete der leidenden Christen sind ein angenehmer Geruch vor Gott. Sie werden nicht vergessen. Gott schätzt besonders diese Gebete. Gott schätzt die Gebete, die uns was kosten. Gott schätzt die Anbetung, die wir zu ihm bringen, wenn wir in der Anfechtung sind. Und diese Gebete sind auch der Grund für sein Gericht über die Menschen, die seine Gemeinde verfolgen, wie wir sehen werden. Wir erinnern uns an die Bitte dieser Märtyrer, also im Kapitel 6 war das. Erinnert ihr euch, dass Johannes Menschen sieht unter dem Altar? Sie sind, als ob sie geopfert worden wäre. Er sieht diese Menschen und sie schreien zu Gott. Sie sagen, Herr, wie lange noch? Du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächt nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Wir haben auch gesehen, dass ein solches Gebet uns vielleicht ein bisschen schockieren kann. Sollte nicht ein Christ für die Vergebung seiner Feinden beten? Aber hier ist es, ich denke, das ist nicht falsch, dieses Gebet, weil diese Menschen spüren diese Ungerechtigkeit und wenden sich an Gott, damit er Gericht übt, damit er Gerechtigkeit übt. Aber sie überlassen Gott Vergeltung. Sie wollen sich nicht selbst rächen, sondern übergeben Gott das Recht, auch zu urteilen über diese Ungerechtigkeit. Wie lange richtest du nicht und rächt nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen, die uns verfolgt und auch zum Tode gebracht haben? Und deshalb heißt es hier in Vers 5, und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde, und es geschahen Stimmen, Donner und Blitze und ein Erdbeben. Es erinnert uns ein bisschen an das, was wir sehen, auch als das Volk Israel das Gesetz am Berg Sinai auch empfangen hat. Es war auch ein furchtbarer Anblick, also sagt der Hebräerbrief, sodass die Menschen wirklich zitterten, als sie sahen, was auf dem Berg geschah. Und gerade in diesem Moment, als der Engel dieses Räucherwerk auf die Erde, brennendes Räucherwerk auf die Erde wirft, bereiten sich die Engel darauf vor, in die Posaunen zu blasen. Wir müssen uns jetzt auch ein bisschen über die Posaunen in der Bibel, mit den Posaunen in der Bibel befassen und darüber sprechen. Was ist die Bedeutung der Posaunen im Wort Gottes? In Israel gab es zwei Arten von Posaunen. Es gab zunächst was wir Schofar nennen. Das ist ein Horn, der aus dem Horn eines Widers gefertigt wurde, das wir sehr wohl kennen. Aber es gab auch andere Arten von Posaunen, sogenannten silberne Trompeten. Und das lesen wir zum Beispiel in 4. Mose 10, dass es auch solche Trompeten gab. Das, was den Schofar angeht, das erste Mal, dass man vom Klang des Schofars liest, ist, als sich das Volk Israel am Fuße des Berges Sinai versammelt hat. Es bedeutet nicht, dass es bisher keine Schofar gab, aber es ist das erste Mal, dass wir von diesem Instrument in der Bibel lesen. In der jüdischen Tradition erinnert der Schofar an diesen Widder, den Abraham auch anstelle seines Sohnes Isaaks auf dem Altar geopfert hat. Und dort hört man einen Schofar. Aber das ist nicht ein Schofar, der von den Menschen geblasen wird, sondern es scheint irgendein Schofar, der auf dem Berg selbst vielleicht von Engel gebraucht wird. Und die Bibel sagt, dieser Anblick und auch dieser Lärm war für die Menschen dort furchterregend. Und deshalb nennt man auch die Feiertage, heute ist es Rosh Hashanah, damals begann das Jahr bei den Juden beim Passafest. Heute ist es anders, es beginnt bei diesen Festen, die vom Rosh Hashanah bis zum Sukkot auch gehen. Und da wurde gerade an diesem heutigen Rosh Hashanah, damals war das Fest der Posaunen, wurde in den Schofar geblasen. Und deshalb wurde es auch Trompetenfest auch genannt. Und aber auch am 10. Tag des Monats, am Tag des Yom Kippurs, am Versöhnungstag, wurde auch in den Schofar geblasen. Er wurde, dieser Schofar, auch verwendet bei anderen Gelegenheiten, zum Beispiel um den Neumond und das Jubiläumsjahr auch anzukündigen. Der Schofar wurde auch verwendet, um den Beginn eines Krieges anzukündigen. Wir hören ja zum Beispiel, dass bei der Belagerung von Jericho in den Schofar geblasen wurde. Der Schofar wurde auch bei Prozessionen verwendet und laut Anordnung des Davids auch als musikalische Begleitung im Tempel verwendet. Dann gab es auch andere Typen von Posaunen, die sogenannten silberne Trompeten, die Mose auch fertigen ließ, die eigentlich Gott durch Mose fertigen ließ. Und diese Trompeten dienten dazu, die Gemeinde zusammenzurufen und die Heerlager aufzubrechen. Aber wir sehen, dass diese Trompeten auch bei anderen Gelegenheiten geblasen wurden, sodass man eigentlich nicht mehr so ganz unterscheiden kann zwischen dem Schofar, dem Gebrauch des Schofars und von diesen silbernen Trompeten. Hier in der Offenbarung, Kapitel 8, ist wahrscheinlich der Schofar oder Widerhorn gemeint, dessen Läuten, Donnerschlägen, Stimmen, Blitzen und ein Erdbeben vorausgehen, wie zu der Zeit, wie gesagt, als das Gesetz am Berg Sinai auch gegeben wurde. Ja, im Folgenden wird zwischen den ersten vier und den letzten drei Posaunen unterschieden. Das sind Gerichte der sieben Posaunen, aber es wird ein Unterschied zwischen den ersten vier und den danach folgenden Posaunen hier gemacht. Die ersten vier Posaunen, die wir jetzt betrachten wollen, die wir jetzt kennenlernen wollen, kündigen Gerichte an, die an die Plagen Ägyptens erinnern. Wir werden die Ähnlichkeit auch sehen. Denn die letzten drei Posaunen kündigen Gerichte an, die von Wehklagen, Wehrufe begleitet sind. Und wir werden heute nur die fünfte und die sechste Posaune kennenlernen. Es gibt dann nochmal eine Pause zwischen der sechsten und der siebten Posaunen, das sind Kapitel 10 bis 11, und das werden wir nächstes Mal sehen. Die sieben Posaune kündigt das Ende der Welt an. Lass uns jetzt die ersten vier Posaunen betrachten. Das lesen wir ab Kapitel 8, Vers 6. Bis zum Vers 12 will ich jetzt lesen. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Und der erste Engel stieß in die Posaune, und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel stieß in die Posaune, und es wurde etwas wie ein großer mit Feuer brennenden Berg ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der Geschöpfen im Meer, die Leben hatten, starb. Und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Und der dritte Engel stieß in die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut. Und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel stieß in die Posaunen, da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seine Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Als die erste Posaune ertönt, fällt Hagel auf die Erde und zerstört ein Drittel aller Bäume. Und das ist hier eine Erinnerung an die siebte Plage Ägyptens mit dem Hagel, der damals fiel und die ganzen Ernte in Ägypten zerstörte. Wir erinnern uns, als die 144.000 im Kapitel 7 mit dem Siegel Gottes versehen wurden, wurde den vier Engeln gesagt, dass sie der Erde, dem Meer und den Bäumen noch keinen Schaden zufügen sollten. Es war um zu erlauben, dass diese Menschen auch mit dem Siegel auch versehen werden. Nun wird aber hier im Kapitel 8 dieses Verbot aufgehoben. Und die Gerichte werden über all diese Dinge hereinbrechen. Beachten wir, und es ist auch wichtig hier, dass es sich bei diesem Posaunengericht immer noch um Gerichte handelt, die nur ein Drittel der Dinge betreffen. lesen wir wieder nur ein Drittel der Dinge, die betroffen wurden, wurden zerstört, ein Drittel der Menschen und so weiter. Das heißt, Gott hält sich noch zurück. Dieses Drittel ist da, um zu sagen, das betrifft nicht die ganze Menschheit. Gott hält sich noch zurück in seinem Zorn. Der Unterschied zu den Plagen in Ägypten besteht aber darin, dass diese Gerichte über die ganze Erde verhängt werden. Nicht nur über Ägypten, über ein bestimmtes Land, sondern über die ganze Erde. Wie bereits erwähnt, werden die Gerichte Gottes immer härter. Je näher wir dem Ende kommen, je näher wird wir dem Endgericht kommen. Und sie betreffen immer mehr Menschen. Wir werden mal sehen, es kommt noch eine Reihe von Gerichten später und das nimmt noch Ausmaß zu. Da wird die ganze Menschheit betroffen. Alle Gebiete der Schöpfung. Dann kommt hier eine zweite Posaune. Sie erinnert an die Plage, wo das Wasser des Nils zu Blut wurde. Das ist die erste Plage. Und hier ist es etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg, das ins Meer geworfen wird und ein Drittel der Meere und der Ozeane in Blut verwandelt. Vielleicht ist die Rede von einem Vulkan, aber ich denke, wir sollen immer sehen, dass diese Bilder auch eine sehr viel Symbolik haben, ja. Wir sollten uns hüten, das zu buchstäblich zu verstehen. Ja, und dann kommt noch mal eine dritte Posaune. Wenn sie ertönt, dann fällt ein Stern vom Himmel und es sind dann die Flüsse und die Wasserquellen, die betroffen sind und bitter werden, sodass es für die Menschen unmöglich wird, auch Wasser zu trinken. Also nicht nur die Meere, die Ozeane werden betroffen, sondern auch die Flüsse, die Wasserquellen auf dem Festland. Die vierte Posaune erinnert dann an die neunte Plage Ägypten, bei der die Finsternis über das Land herrschte. Wir hören bei dieser Plage, dass Gott eine Finsternis sandte und dass es in Ägypten dunkel wurde, also am hellsten Tag. Hier ist es so, dass Sonne, Mond und Sterne, also alle Himmelskörper, an ein Drittel ihrer Helligkeit verlieren, sodass Tag und Nacht für ein Drittel ihrer Zeit verdunkelt werden. Also es ist ein bisschen schwer, das vorzustellen. Heißt es, dass die Helligkeit abnimmt, aber der Text sagt wörtlich, dass es mit der Dauer zu tun hat. Dass ein Drittel des Tages verdunkelt wird und ein Drittel der Nacht auch, wenn Mond und Sterne leuchten. Wir sehen, dass diese Phänomene zwar in einem wörtlichen Sinn auch verstanden werden können, also ich will nicht sagen, dass das, was wir sehen, nicht mit materiellen Dingen zu tun hat, aber das ist bei diesen Phänomenen auch einen großen Anteil an Symbolik gibt. Und es ist auch schwer, sie wirklich zu deuten, sodass ich will nicht riskieren, irgendwas Falsches zu sagen. Ich denke, es sind viele, die versucht haben, das zu verstehen. Ich denke, es ist nicht notwendig, dass wir bis ins kleinste Detail auch verstehen, was damit gemeint ist. Wir kommen jetzt zu den drei letzten Posaunen und heute beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der fünften und der sechsten Posaune. Ich lese ab Vers 13. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaunen stoßen sollen. Kapitel 9. Und der fünfte Engel stieß in die Posaunen, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens. Und die Sonne und die Luft wurden verfinstert vor dem Rauch des Schlundes. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpionen der Erde Vollmacht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten 5 Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einem Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferde, die zum Kampf gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen, dem Gold gleich. Und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare. Und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer. Und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Und sie hatten Schwänze wie Skorpionen, und Stacheln waren in ihren Schwänzen. Und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen, 5 Monate lang. Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das erste Weh ist vorüber, siehe, es kommen noch 2 Wehen nach diesem. Und der 6. Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den 4 Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die sprach zu dem 6. Engel, der die Posaune hatte: Löse die 4 Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und die 4 Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereit standen, den 3. Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl des Reiterheeres war 2 × 10.000 × 10.000. Und ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen. Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer. Und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe. Und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Und durch diese 3 wurde der 3. Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul, und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe, und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten noch über ihre Zaubereien noch über ihre Unzucht noch über ihre Diebereien. Johannes sieht zunächst in Vers 13, Kapitel 8, einen großen Adler, der am höchsten Punkt des Himmels schwebt und einen 3-fachen Weheruf ausspricht. Wehe, wehe, wehe. Ja, in der Bibel kündigen Adler oft ein bevorstehendes Gericht an. Und die 3 Wehe, um die es hier geht, hängen mit den 3 letzten Posaunen zusammen, die ertönen werden. Deshalb nennt man diese drei letzten Posaunen die Posaunen der Weherufer oder die Weheposaunen. Schon die ersten vier Posaunen waren mit schrecklichen Plagen verbunden. War schon schlimm, viel schlimmer als die Plagen Ägyptens. Aber man kann nur ahnen, dass das, was jetzt kommt mit diesen letzten drei Posaunen, sie an Heftigkeit noch übertreffen wird. Als der Engel die fünfte Posaune bläst, sieht Johannes einen Stern, der auf die Erde gefallen war. Die Zeitform hier ist so, die Zeitform des Verbes ist so, und dass sie andeutet, dass er ihn nicht hat fallen sehen, sondern dass dieser Stern bereits da war. Er war bereits gefallen und auf der Erde. Und diesen Stern wird ein Schlüssel gegeben, mit dem er den Brunnen oder den Schlund des Abgrunds öffnet. Also wir sehen hier, dass es nicht einfach so ein Stern oder ein Himmelskörper ist, sondern dass es ein Symbol ist. Und es ist klar, dass es sich dabei um den Teufel, um Satan handelt hier. Dieser Stern ist Satan. Und dass der Abgrund der Ort ist, an dem die Dämonen gefangen gehalten werden. Und sie werden, als dieser Schlüssel dem Satan gegeben wird, dieser Schlund wird geöffnet. Und wir sehen ein Ausbrechen der Dämonen hier auf die Erde. Aus diesem Brunnen steigt zunächst der Rauch und aus dem Rauch kommen Heuschrecken hervor. Das heißt, der Rauch kündigt noch etwas an. Und das sind hier Heuschrecken, die plötzlich erscheinen, hervorkommen aus diesem Rauch. Einige Kommentatoren haben versucht auch zu verstehen, was Johannes hier sieht. Und ich habe mal in den Kommentaren geschaut, man findet also wirklich manchmal sehr erstaunliche Erklärung für diese Heuschrecken. Das sind keine normalen Heuschrecken, das erkennt man hier. Aber was sind das? Was sieht denn eigentlich der Posaune? Was sieht eigentlich Johannes? Und viele sehen in diese Heuschrecken sogar modernen Vernichtungswaffen, irgendwelche Hubschrauber oder Drohnen, die einfach so sich auf die Erde verbreiten und Zerstörung anrichten. Ich denke, man sollte sich vor einer zu buchstäblichen Interpretation hüten. Die Bedeutung der Vision, und das haben wir von Anfang an gesagt, ist symbolisch. Wir haben hier mit Symbolen zu tun. Und wenn wir die Bedeutung von diesen Dingen verstehen wollen, sollen wir in das Alte Testament schauen und nicht versuchen, uns vorzustellen, was sieht Johannes von Dingen, die zu der modernen Welt gehören, die er damals nicht verstanden hat. Nein, diese Symbole haben mit dem Alten Testament zu tun. Deshalb sollen wir immer wieder, wenn wir mit solchen Dingen zu tun haben, einen Blick in das Alte Testament, werfen, versuchen zu verstehen, was ist damals geschehen, was wurde damals im Wort Gottes auch offenbart. Wir verstehen sehr wohl hier, dass diese Heuschrecken für dämonische Mächte stehen. Das sind keine modernen Waffen oder irgendwas, was zu dieser materiellen Welt gehört, sondern das sind Dämonen, dämonische Mächte. Und diese Mächte, die bislang zurückgehalten wurden, wird jetzt erlaubt, die Bewohner der Erde zu quälen, wie es noch nicht geschehen war. Beachten wir, dass in Vers 4 ausdrücklich gesagt wird, dass sie nur Menschen eingreifen dürfen. Sie greifen nicht irgendwie Bäume, und deshalb wird es auch gesagt, es sind nicht materielle Dinge, die sie interessieren, weil es sind auch keine materielle Wesen. Sie greifen Menschen an, und welche Menschen greifen sie an hier? Diejenigen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Das heißt, die Knechte Gottes, die Erwählten Gottes werden hier verschont. ist auch wichtig zu verstehen, dass die Freisetzung, die Freilassung von diesen bösen Menschen nur möglich ist, weil Gott es erlaubt hat. Diese bösen Mächten haben verfügen nicht über ihre eigene Freiheit. Sie dürfen diese Dinge tun, weil Gott es erlaubt hat. Christus, Jesus Christus, ist derjenige, der diesen Schlüssel gibt. Wir haben im Kapitel 1 der Offenbarung gelesen, dass er, der Sohn Gottes, die Schlüssel des Totenreiches und des Todes besitzt. Kapitel 1, Vers 18. Und das ist Jesus Christus, der diesen Schlüssel jetzt dem Satan übergibt und ihm auch die Freiheit gibt, diese Dinge anzurichten. Weder Satan noch seine bösen Engel können die Mächte der Hölle auf Erden entfesseln. Es sei denn, der auferstandene Christus, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel sowie auf Erde, ohne dass dieser Christus ihnen diese Erlaubnis dazu gibt. Und dass es sich bei diesen Heuschrecken nicht um materielle Dinge handelt, ist offensichtlich, wie gesagt, denn sie dürfen dem Gras oder den Bäumen keinen Schaden zufügen, sondern nur den ungläubigen Menschen, die auf der Erde sind und die gegen Gott rebellieren. Sie dürfen sie nicht töten, lesen wir, sondern nur für eine bestimmte Zeit quälen, 5 Monate lang. Ja, dass die Interpretation dieser Dinge nicht einfach ist, hat auch damit zu tun, dass wir immer wieder Hinweise auf tatsächlich irdische und materielle Dinge haben. Weil 5 Monate, das war die normale Dauer einer Trockenzeit damals in Israel. Das heißt, die Zeit, wo die Heuschrecken tatsächlich die Kulturen auch angegriffen haben. Aber hier, wie gesagt, sind das keine Heuschrecken oder materielle Waffen, sondern geistliche Mächte. Aber dass die dieses Recht nur 5 Monate haben, zeigt auch wiederum, dass Gott sie zurückhält. Das ist noch nicht das Ende. Welche Bedeutung hat die Beschreibung hier diese Heuschrecken? Zunächst, bevor wir uns mit dieser Beschreibung auch befassen, sie werden auch beschrieben und wir wollen verstehen, was das heißt hier, was uns an Details gegeben wird, möchte ich nochmal eines betonen, dass die Wirkung dieser Heuschrecken ist wahrscheinlich psychologischer und geistlicher Natur und sie soll Angst und Verzweiflung bei den Menschen auslösen, die Gott nicht kennen, sodass diese Menschen sich ihrer aussichtslosen Lage vor dem Richter der ganzen Erde bewusst werden. Heute ist es auch so, wenn man an die Menschen, an die gottlosen Menschen denkt, dass sie sich noch nicht bewusst sind, dass es auch das, was sie erleben heute in der Gesellschaft, und wir sehen schon gewisse Vorzeichen, dass es wirklich mit dem Gericht Gottes zu tun hat. Viele Menschen, also ich diskutiere oft mit Menschen auf der Straße, und sie sagen mir, ja, das ist Zufall. Ja, wir sind daran schuld, dass die Umwelt zugrunde geht und was diese Kriege, das hat doch nicht mit Gott zu tun. Das sind die Menschen dafür verantwortlich. Aber gleichzeitig machen die Menschen auch Gott für den Krieg und für das Leid auf der Welt auch verantwortlich. Aber wir müssen hier verstehen, dass zu dieser Zeit die Menschen werden langsam verstehen, langsam aber sicher verstehen, dass diese Gerichte von Gott kommen und dass sie wirklich üble Gerichte sind. Denn sie werden hier von geistlichen Mächten gequält und sie werden erkennen auch, dass diese Qual von dieser unsichtbaren Welt kommt. Ja, dann schauen wir uns auch die Verse 7 und 10, da wird uns eine Beschreibung von diesen Dingen gegeben. Wir sind im Kapitel 9, ja, wir haben das schon mal gelesen, ich lese das noch nicht mehr. Nur, dass sie Pferde glichen, die zum Kampf gerüstet sind. Aber es ist auch interessant, ihre Köpfe waren, sie trugen Krönen, Kronen. Ihr Angesicht war wie menschliche Angesichter. Sie hatten Haare wie Frauenhaare. Also sehr, 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 sehr schwer zu deuten, was wir hier sehen. Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit mit der Beschreibung der Heuschrecken, die wir zum Beispiel im Buch des Propheten Joel finden. Dort gab es auch so eine Heuschreckenplage. Und Joel gibt uns eine Beschreibung dieser Heuschrecken, indem er sagt, es ist wie eine Armee, ja, wie eine mächtige Kavallerie. Also wahrscheinlich bezieht er sich auf den Lärm, der verursacht wird. Also ich weiß nicht, ob ihr schon in Afrika wart oder in einer Region, wo es diese riesen Heuschrecken, also wenn sie fliegen, da, das ist ein unglaublicher Lärm. Also das hat nicht mit unseren Heuschrecken hier zu tun. Ja. Und er beschreibt das wie mit eine mächtige Kavallerie, also Pferde, die da für den Kampf auch ausgerüstet sind und die Reiter auch da drauf reiten. Doch die Bilder hier in der Offenbarung gehen noch weiter. Wie wir lesen, diese Heuschrecken tragen Kronen. Sie haben so eine Art menschliches Gesicht und weibliches Haar. Warum diese Beschreibung? Was sollen diese Bilder? Was sollen diese Dinge? Wie sollen wir sie deuten? Wahrscheinlich sollen sie verdeutlichen, dass Dämonen einerseits mächtige, wilde Wesen sind, die starke psychische und geistige Qualen verursachen können. Sind da nicht zu unterschätzen. Aber dass diese Dämonen auch flinke, schnelle, listige und verführerische Wesen sind. Und dass deren bösartige Macht oft unterschätzt wird. Interessant ist die Tatsache hier auch, dass Satan den Namen des griechischen Gottes Apollon erhält. Apollon war nicht nur ein zerstörerischer Gott, der mit seinen Pfeilen auch Pest auf der Erde verbreiten konnte, sondern Apollon war auch der Gott der Künste, der Gott der Musik und der Poesie. Und römische Kaiser wie Nero und Domitian verglichen sich gerne mit diesem Apollon. Johannes will ja sagen, hinter diesem Götzen verbirgt sich eigentlich eine dämonische Macht, Satan, der Fürst dieser Welt. Und das verdeutlicht wirklich die verführerische Macht dieser unsichtbaren Mächten, die sich nicht zu ergeben, die sie sich nicht zu erkennen geben, und die auch ihren Einfluss auf die Menschen oft im Verborgenen auch ausüben. Kommen zu der sechsten Posaune. Wenn die sechste Posaune ertönt, hört man eine Stimme aus dem goldenen Räucheraltar, der vor Gott ist. Und diese Stimme steht hier in Verbindung mit den Schreien der Märtyrer von Kapitel 6 und den Gebeten der Heiligen von Kapitel 8. Aber sie ist in Wirklichkeit die Stimme Gottes, der die Gebete seines Volkes erhört. Jetzt ist es so, dass, und wir wissen, dass Gott unsere Gebete nicht einfach ignoriert, sondern dass er früh oder spät auch auf diese Gebete hört. Und jetzt hört Gott auf diese Gebete und das wird jetzt wirklich ernsthaft für die Erde. Diese Stimme gibt dem sechsten Engel den Befehl, die bösen Engel zu lösen, die am Ufer des Euphrats gebunden sind. Es ist auch interessant, dass wir hier die Angabe dieses Flusses haben im Nahen Osten. Aber das hat auch eine besondere Bedeutung. Der Fluss Euphrat, den kennen wir aus dem Alten Testament. Der stellte im Alten Testament auch die Grenzen des verheißenen Landes dar. Also Gott als der das verheißene Land versprochen hat, hat er gesagt, dieses Land wird sich bis zum Fluss Euphrat erstrecken. Von jenseits dieses Flusses kamen auch die Invasoren aus dem Osten, die Assyrer, die Chaldeer, die Babylonier, die Persen. Und im Römischen Reich spielte auch dieser Fluss eine wichtige Rolle. Das war auch die Grenze zum mächtigen Königreich der Parther. Und die Parther, also die römischen Legionen, haben alle Arten von Feinden besiegt, auch die Germanen hier, ne? Aber die Parther waren die Menschen, die die Römer nie besiegen konnten. Und die Grenze ihres Reiches war der Euphrat damals. Hier sind das vier Engel, die dort am Fluss des Euphrat warten auf ihre Stunde. Es wird auch gesagt, sie warten auf ihre Stunde und die Stunde ist endlich gekommen. Aber sie befehligen kein menschliches Heer, sondern eine furchterregende dämonische Armee, die nicht dieses Mal in das gelobte Land, auch wenn wir die Angabe von diesem Fluss haben, sondern in die ganze gottlose Welt eindringen soll. Und ihre Zahl ist erstaunlich hoch. Ja, meine damalige Zahl, 2 × 10.000 × 10.000. Wer versucht auch diese Zahl zu berechnen, kommt auf eine Zahl von 200 Millionen. 200 Millionen. Auch hier sind manche Ausleger versucht, in dieser gigantischen Armee. Es gibt nichts Vergleichbares auf Erden, aber einige haben gedacht, ja gut, vielleicht in der Endzeit wird es solche eine Armee geben und vielleicht ist es eine russisch-chinesische Koalition, die das Heilige Land überfallen wird. Aber das ist nicht, ich wiederhole es nochmal, der Sinn dieser Vision. Es geht hier nicht um Menschen, sondern es geht nicht um menschliche Krieger, sondern um Dämonen. Und diese Dämonen sollen dieses Mal nicht nur quälen, sondern auch ein Drittel der Menschheit ausrotten, töten. Ihre Befugnisse gehen also weiter als die der Heuschrecken, der fünften Posaune. Auch hier stellen wir eine Verstärkung des Unheils, der Bestrafung fest, dass die gottlose Welt trifft, wenn es immer noch auch auf ein Drittel beschränkt ist. Dieses Mal sollen die Menschen sterben. Und wie die Heuschrecken der fünften Posaune werden diese Reiter und ihre Pferde in Schreckensbilder hier geschildert. Aus den Rachen der Pferde kommen Feuer, Rauch und Schwefel. Ja, deshalb haben einige gesagt, ja gut, das sind Panzer oder Leute, die irgendwas, aber wie gesagt, da haben wir keinen Grund zu denken. Aufgrund hier, also wenn man sich wirklich die Bilder anschaut, es ist ja klar, dass Johannes Symbole gebraucht, um die Ernsthaftigkeit der Lage auch zu beschreiben oder die schreckliche Plage zu beschreiben, mit der wir zu tun haben. Es ist ein Bild für das Gericht hier, was wir haben. Aber es ist auch charakteristisch, ganz besonders, wenn es von Schwefel die Rede ist, auch für die endgültige Bestrafung der Gottlosen in dem Feuersee. Das ist ein Vorgeschmack der Hölle, was wir hier haben. Und diese schreckliche Plage hat keine heilende Wirkung auf die gottlosen Welt. Könnte denken, endlich werden die Menschen verstehen, dass Gott es ernst meint. Und sie werden umkehren. Sie werden weinen, klagen und sagen, wir tun Buße. Wir kapitulieren vor dir. Nein. Es hat nicht diese Wirkung. Statt umzukehren, lesen wir, dass die Menschen im Götzendienst verharren. Sie beten weiterhin die Dämonen an, dieselben Dämonen, die sie geplagt haben, die sie getötet haben. Und begehen die damit verbundenen Gräueltaten. Auch ist auch interessant, dass hier von Gräueltaten die Rede ist. dass Johannes das auch mit dem Einfluss dieser bösen Mächten verknüpft. Das heißt, was die Menschen an böse Taten tun, hat mit diesem Einfluss der dämonischen Mächten zu tun. Wie sind diese entsetzlichen Beschreibungen der ersten beiden Wehe zu deuten? Also sowohl diese Plage mit den Heuschrecken als auch diese gigantische Armee, die die ganze Welt überfällt. Wir können sagen, okay, das geht über meine Vorstellung hinaus, also ich möchte mich mit solchen Dingen nicht befassen. Und viele von uns, wenn sie diese Dinge lesen, hier in der Offenbarung sind, ein bisschen erschreckt, die sagen, ich hoffe, dass es mit mir nichts zu tun hat. Und ich hoffe, dass ich nicht dabei bin, wenn diese Dinge geschehen. Aber wir müssen aus diesen Dingen eine wichtige Lektion lernen. Diese Bilder sind nicht einfach so gegeben, um uns wirklich mit Dingen zu beschäftigen, die rein spekulativ sind. Sie unterstreichen, dass die Mächten des Bösen eine Realität sind. Das, was hier sichtbar gemacht wird, ist Realität, auch wenn wir sie nicht sehen. Und sie zeigen auch, dass Satan und seine Engel auch über eine riesige Reservearmee verfügen. Was wir vielleicht von diesen unsichtbaren Mächten heute erfahren können, ist nur ein Bruchteil von den Dingen, die sie anrichten können. Und sie verfügen, wie gesagt, auf eine riesige Reserve, dank derer sie ständig verstärkt werden können. Wenn wir uns den Konflikt hier heutzutage anschauen in der Ukraine, dann reden wir oft von der Reserve. Ja, die Ukraine haben nicht genug Reserven, die Russen haben eine riesige Reserve. Aber es hat mit diesen Zahlen nichts zu tun. Wir sehen hier, es ist wirklich etwas, wenn wir das sehen, dann sagen wir, es gibt keine Chance, eine solche Macht zu besiegen oder zu widerstehen. Keine Macht auf Erden, das ist das, was wir hier verstehen können, keine Macht auf Erden, keine menschliche Macht kann ihnen widerstehen. Und keine Änderung in der Gesinnung der Menschen ist auch zu erwarten. Das ist das Traurige hier. Die Menschen könnten umdenken, aber sie tun das nicht. Der Text betont hier, dass die Menschen in ihren bösen Taten verharren. Und wir verstehen, dass nur Gott derjenige ist, der durch seinen endgültigen Triumph über diese bösen Mächte in der Lage sein wird, dieser teuflischen Sklaverei ein Ende zu setzen. Nur Gott kann das. Nur Gott kann diese Mächte besiegen. In einer Welt, in der wir leben, in der das Böse so weit verbreitet und so hartnäckig ist, ist nicht zu erwarten, auch dass die Verkündigung des Evangeliums den Einfluss des Bösen schwächen kann. Das Evangelium ist eine Macht Gottes, aber nur zum Heil derer, die glauben. Das Evangelium wird nie grundsätzlich diese Welt verändern. Diese Welt wird immer schlimmer werden und sich auch schlimmer verhalten. Vielmehr wird sich der Widerstand gegen Gott ständig verhärten, was unweigerlich zu einer letzten großen Konfrontation am Ende der Zeit führen wird, die wir später sehen werden. Ich komme jetzt zum Schluss. Was können wir aus diesen Dingen lernen? Ich denke, drei Dinge. Zunächst einmal, dass Gott zwar viele Gelegenheiten zur geistlichen Umkehr bietet, den Menschen haben viele Gelegenheiten umzukehren, weil Gott ein gnädiger Gott ist, obwohl er gerecht und heilig ist. Aber dass dieser Gott auch seine Gerechtigkeit beweist, indem er die bösen Taten der Menschen im Laufe der Geschichte nicht ungestraft lässt. Gott ist gleichzeitig ein Gott der Gnade, der viel Geduld übt, der erwartet auch, dass die Menschen umkehren, aber Gott lässt nicht ihre bösen Taten ungestraft. Gott übt auch in der Geschichte Gericht und das sehen wir hier. Zweitens erinnern uns diese Vision daran, dass die unsichtbare, böse, geistliche Welt eine Realität ist. Gewisse Theologen, ich denke an zum Beispiel Rudolf Bultmann, haben gesagt, wir können im 20., damals im 20. Jahrhundert, könnten sagen, wir können im 21. Jahrhundert nicht mehr glauben, dass es sowas gibt. Nein, die Bibel betont, das ist Realität, auch wenn wir diese Dinge nicht sehen. Und das ist eine Realität, die einen viel größeren Ausmaß hat, als wir denken. Die Wirkung dieser bösen Mächte ist weitaus größer als das, was wir uns vorstellen. Und der dritte Punkt hier, den wir auch lernen sollten oder festhalten sollten, ist, hat auch eine pastorale, eine seelsorgliche Tragweite hier. Der Zweck dieser Kapitel besteht darin, die Gläubigen daran zu erinnern, dass der Widerstand gegen ihr treues Zeugnis bis zum Ende andauern wird. Wenn wir heute Gott treu sein wollen und bezeugen, dass Jesus Christus der Heiland aller Menschen ist, dann müssen wir mit Widerstand rechnen. Und dieser Widerstand wird immer größer werden. Und trotzdem sollen wir nicht den Mut verlieren. Wir sollen trotzdem auf Gott vertrauen. Denn alle diese Dinge gehören zu seinem Plan, auch wenn wir sie nicht wirklich verstehen. Es gehört zum Plan Gottes. Und Gott ist ein weiser Gott. Und Paulus zum Beispiel im Römerbrief staunt über die Weisheit Gottes. Er sagt, es sind Dinge, die keiner sich vorstellen kann, die keiner ahnen konnte, aber diese Dinge, vor allem dadurch, dass sie dazu dienen, auch ein großes Volk, und wir haben auch gesehen, es ist ein großes Volk, das Gott rettet. Es ist nicht eine kleine Schar, die letztendlich gerettet wird in der Geschichte, sondern ein unzählbares Volk. Und das dient zur Rettung dieses Volkes, das dient auch zur Heiligung dieses Volkes. Es hat einen Sinn und wir sollen Gott auch in allen Dingen vertrauen, auch wenn wir leiden müssen, auch wenn wir in der Anfechtung stehen. In seinem Abschiedsbrief an Timotheus, im zweiten Timotheusbrief, fordert Paulus seinen Lieblingsjünger Timotheus auf, an dem festzuhalten, was er gelernt hat. Er sagt, wirf nicht deinen Glaube über Bord. Und leider heute muss ich sagen, also ich sehe immer mehr Christen, die ihren Glauben, so angeblich Christen, die ihren Glauben über Bord werfen. Sie können auch gute Gründe haben, um diesen Glauben über Bord zu werfen. Sie sagen, ich kann es nicht mehr aushalten. Es ist mir zu viel. Aber wir sehen auch immer mehr Christen, die statt zu kämpfen, immer schwächer werden in ihrem Kampf. Und was wir hier lesen, ist, dass diese bösen Mächte auch an Kraft zunehmen. Und statt dass wir schwächeln, sollte uns dazu auffordern, wirklich dann in diesem Kampf noch mehr Glauben und auch Kraft einzusetzen. Paulus erinnert Timotheus daran, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus Verfolgung erleiden werden. Und er sagt dann in Versen 12 bis 13, Kapitel 3 vom 2. Timotheusbrief, die bösen Menschen aber und die Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Möge Gott uns davor bewahren, dass wir uns verführen lassen. Möge Gott uns helfen, auch zu wachen, fest im Glauben zu stehen, auf Jesus Christus hinzuschauen, der für uns im Himmel thront, der alle Macht besitzt und der auch diese Macht einsetzen will und kann, auch um uns bis zum Ziel zu führen. Amen. Wir wollen nochmal beten.